Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Verschwörungsfragen, danke für euer reges Interesse und wir haben die Rückmeldung bekommen, dass euch die Thema linker, islamischer, rechter Antisemitismus interessieren und dass ihr auch gerne ein bisschen tiefer einsteigen wollt in einzelne Gruppierungen und deren Ideologien. Und da habe ich heute genau den richtigen Gast dafür, nämlich Timo Büchner. Timo Büchner ist nicht nur Investigativjournalist, sondern wirklich auch Rechercheur, der wirklich an Themen dranbleibt und als Fachmann gilt auf Universitätsniveau und darüber hinaus. Ich bin einfach sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute hier ein paar Fragen beantwortest. Heute mal mit dem Schwerpunkt rechter Antisemitismus.
Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, du bist seit Jahren an dem Thema dran und setzt dich auch selber Risiken aus. Und eine Frage, die uns zum Beispiel immer wieder begegnet ist, es gibt ja auf der einen Seite viele Rechtsextreme, die sich mit Israel vermeintlich solidarisieren und auf der anderen Seite aber dann doch auch einen Hass auf Juden haben, gerade am 7. Oktober. Wie hast du das erlebt? Also eine Ambivalenz, gab es verschiedene Strömungen oder hat man sich gar nicht geäußert? Was war im Bereich des rechtsextremen Antisemitismus nach dem 7. Oktober 23 los?
Also es gab auf jeden Fall entsprechende Äußerungen zu beobachten zum 7. Oktober. Es gibt ja eine ganze Reihe an rechtsextremen Akteurinnen und Akteuren. Wenn ich zum Beispiel an die Partei Die Heimat denke, die früher NPD hieß, oder auch der Dritte Weg, eine äußerst militante Neonazi-Organisation bzw. Partei. Und da gab es schon entsprechende Kommentare in den sozialen Netzwerken, dass man sich im Prinzip solidarisiert hat mit der Hamas. Das wird häufig natürlich verschleiert. Man gibt sich da zurückhaltend, man versucht Botschaften zu verschlüsseln. Aber immer wieder schimmert eben der Antisemitismus und der Antizionismus durch. Also das war durchaus zu beobachten.
Und wir wollen heute ja ein bisschen näher drauf schauen. Die rechtsextremen Parteien sind ja relativ bekannt. Du hast aber auch sehr viel gearbeitet zum Thema Reichsbürgerszene. Und die ist ja leider auch in Baden-Württemberg sehr, sehr stark. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben? Was sind Reichsbürger und warum sind die in Baden-Württemberg präsent?
Genau, man muss natürlich grundsätzlich mal dazu sagen, dass es natürlich enorme Schnittmengen zwischen Reichsbürgern und Rechtsextremen gibt. Das heißt, vor allem natürlich ideologische Schnittmengen. Wir finden Antisemitismus, Rassismus auch durchaus natürlich bei Reichsbürgern. Bei Reichsbürgern dominiert, ich will mal sagen, der Geschichtsrevisionismus und auch der Gebietsrevisionismus. Das ist da das Dominante.
Also kann man kurz erklären, das heißt quasi, man leugnet die NS-Geschichte und man hätte gerne Gebiete, die mal deutsch waren, gerne wieder.
Also es geht bei Reichsbürgern eigentlich vor allem um das Kaiserreich. Natürlich gibt es da auch immer wieder verschiedene Bezugspunkte. Viele Reichsbürger beziehen sich zum Beispiel auf das Kaiserreich von 1871 und entsprechend fordert man dann eben auch die anderen Grenzen, und das meinte ich mit Gebietsrevisionismus. Und natürlich hängt der Geschichtsrevisionismus damit zusammen. Das heißt, man hat natürlich einen ganz anderen Blick auf die deutsche Geschichte. Man lehnt die sogenannte BRD ab. Man ist überzeugt davon, dass die Bundesrepublik nicht existiert. Und stattdessen bezieht man sich eben auf das Deutsche Kaiserreich und fordert im Prinzip den Kaiser zurück. Vielleicht muss man allgemein noch mal zur Reichsbürgerszene sagen, dass diese Szene sehr heterogen ist. Also es gibt, wie gesagt, Reichsbürger, die sich auf 1871 beziehen. Es gibt Reichsbürger, die sich auf spätere Zeitpunkte der deutschen Geschichte beziehen. Es gab dann zum Beispiel auch das Königreich Deutschland, das vor einiger Zeit verboten wurde, das nochmal einen ganz anderen Ansatz hatte und eigene Strukturen aufgebaut hat, indem man eben behauptet hat, okay, wir kaufen uns eigene Immobilien und versuchen möglichst autark zu sein. Aber was diese Szene eint, ist eben die Ablehnung der Bundesrepublik.
Ich stimme dir zu, auch von den Erfahrungen, Beobachtungen, hatte mich ja auch schon dazu geäußert. Was mir stark aufgefallen ist, ist allerdings beim Thema Heterogenität, dass es überwiegend ältere Männer sind. Also das ist mir, also es gibt zwar auch Frauen und Kinder in der Reichsbürgerszene, aber ganz überwiegend autoritäre Herren, die sich sozusagen in eine frühere Zeit hineinträumen. Nicht ausschließlich, aber überwiegend. Erlebst du das auch so oder sind das nur die, die bei mir sozusagen landen dann?
Also ich würde schon auch sagen, dass es häufig ältere Männer sind, die in der Szene sind, die auch eine Rolle in der Szene spielen. Allerdings muss man auch immer wieder feststellen, dass es auch ältere Frauen gibt, die aktiv sind. Also es sind im Wesentlichen schon eher ältere Menschen, Menschen in der zweiten Lebenshälfte sozusagen. Und es hängt auch häufig damit zusammen, dass Menschen über Lebenskrisen in die Szene finden. Das heißt, das kann eine Krise durch Krankheit sein, eine Krise in der Ehe, eine Krise wie auch immer. Vor allem auch in der Arbeit, dass Leute zum Beispiel insolvent gegangen sind. Und dann stellen sich die Leute Fragen. Und eben in diesen Fällen, wo Leute dann in die Reichsbürgerszene kommen, kommen sie eben über entsprechende Inhalte im Internet oder auch in sozialen Netzwerken auf die Ideologie, beschäftigen sich damit, graben sich da ein. Und genau, wir müssen teilweise beobachten, dass die Leute so tief gegraben haben, dass sie da auch nicht mehr rauskommen. Und das ist schon eine sehr schwierige Entwicklung.
So erlebe ich es auch, manchmal zum Beispiel Steuerschulden, ja, und dann, wenn einem dann jemand erzählt, den Staat gibt's gar nicht, und wenn du irgendwie deinen Brief entsprechend markierst, musst du keine Steuern mehr zahlen, dann ist das sozusagen ein vermeintlicher Ausweg, der aber natürlich alles nur noch schlimmer macht, anstatt dass er tatsächlich hilft. Also du würdest also auch sagen, tatsächlich häufig Brüche, und dann rutscht man da rein und zieht sich in eine Parallelwelt zurück, die nicht immer, aber eben sehr häufig auch mit antisemitischen Verschwörungsmythen durchsetzt ist. Und du hast ja auch mal einen Fall Ingo K. aus Bobstadt vertieft erforscht, sozusagen recherchiert, auch ein Buch dazu geschrieben. Vielleicht magst du diesen beispielhaften Fall Ingo K. aus Bobstadt einfach mal den Hörerinnen und Hörern darlegen.
Ja, sehr gerne. Also Ingo K. stammt aus Boxberg-Bobstadt im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg und er hat am 20. April 2022 auf mehrere Polizisten geschossen. Und zwar sollte ihm eine Waffe abgenommen werden zu Hause. Und dann kam, als er sich mehrfach geweigert hatte, die Waffe abzugeben, das SEK mit einem Großaufgebot, um eines Morgens die Waffe einzuziehen. Und es wurde lautstark sein Name gerufen. Er solle doch das Haus verlassen. Er solle die Waffe abgeben. Es kam aber keine Reaktion und am Ende war es so, dass man auf das Grundstück gegangen ist. Man hat versucht, die Terrassentür aufzuschneiden und als ein SEK-Polizist auf dem Boden kniet und nach dem Werkzeug greifen will, fallen Schüsse aus dem Inneren. Und das war, und das ist eben dargelegt worden in einem sehr umfangreichen Gerichtsprozess am Oberlandesgericht in Stuttgart. Das war Ingo K. Und es wurde eben an über 30 Verhandlungstagen sehr präzise belegt mit vielen Gutachten, mit vielen Aussagen. Es waren sehr viele Sachverständige da. Es waren Zeuginnen und Zeugen da. Es wurde belegt, dass er geschossen haben muss und dass er auch die Absicht hatte, Menschen umzubringen. Und in dem Prozess wurde sehr deutlich, in welcher Welt er unterwegs war. Und das ist eben ganz spannend, weil man an diesem Fallbeispiel, will ich es mal nennen, sehr gut aufzeigen kann, was vor allem auch die sozialen Netzwerke mit einem machen können. Also er hatte sich sehr stark in Telegram reingefuchst und hatte sich sehr viel mit Verschwörungserzählungen beschäftigt, war von vielen auch sehr überzeugt davon, hat die weiterverbreitet. Das wurde im Prozess sehr ausführlich dargelegt. Es wurden sehr viele Beweisstücke eingebracht. Und das Interessante ist, um nochmal den Bogen zu schlagen zu den Krisen von vorhin, das Interessante ist an seinem Beispiel, dass er eben viele Krisen durchgemacht hat, die ihn in die Reichsbürgerszene geführt haben. Das heißt, er hatte vor allem finanzielle Probleme. Er hatte ein Unternehmen, das insolvent gegangen ist. Er hatte familiäre Probleme. Und all das hat eben dazu geführt, dass er nach Antworten gesucht hat, dass er aus den Krisen herausgesucht hat und auf das Reichsbürgermilieu gestoßen ist. Und ja, im Endeffekt erlebte nicht ursprünglich in Boxberg-Bobstadt, er ist nach Boxberg gezogen zu einer Familie, die auch dem Reichsbürgerspektrum zugeordnet werden kann. Und da war er komplett unter sich, da waren die Leute komplett unter sich mit ihrer eigenen Ideologie und hatten kaum noch Kontakt zur Außenwelt. Und da scheinen die sich so verbissen zu haben, dass es im Endeffekt zu dieser grausamen Tat gekommen ist. Zum Glück ist keiner bei der Tat ums Leben gekommen.
Und da stellt sich jetzt ja auch dann die Frage, also wir verstehen inzwischen ganz gut, wie sich die Leute radikalisieren. Eigentlich sind sogar zwei Fragen. Hat er dann im Prozess begonnen, den Staat anzuerkennen, der ihn ja offensichtlich festhält und wo er vor Gericht steht? Und die zweite, kennst du Beispiele von Leuten, die da auch wieder rausgefunden haben aus diesem Reichsbürgerglauben?
Also das Interessante war schon, wie er sich vor Gericht präsentiert hat. Man kennt es ja von Gerichtsprozessen, dass sich Reichsbürger komplett querstellen, dass sie Verhandlungen sabotieren, beziehungsweise boykottieren. Aber bei ihm war es so, dass er sehr, sehr zurückhaltend war, sehr freundlich war, auch den Richter explizit begrüßt hat. Das kennt man, würde ich sagen, aus normalen Reichsbürgerprozessen nicht, obwohl natürlich die Frage ist, was bei dem Thema normal ist. Aber das fand ich sehr auffällig. Wie gesagt, der Prozess ging mehr als 30 Verhandlungstage und ich hatte den Prozess begleitet und das fand ich schon sehr spannend, wie er sich verhalten hat. Man muss sagen, dass er aus der Szene bis zuletzt, so war mein Eindruck, nicht herausgefunden hat. Es kam im Prozess zum Vorschein, dass er sich zum Beispiel die Anastasia-Buchreihe hat liefern lassen. Es heißt, eine Buchreihe eines russischen Autors, wo es viel um natürliches, autarkes Leben geht, das einen Touch von einer völkischen Ideologie hat. Und das hat er sich liefern lassen. Und es spricht dann doch eher dafür, dass er in der Ideologie und in der Welt der Reichsbürgerszene verhaftet bleibt. Denn als er damals auf dem Hof in Boxberg-Bobstadt gelebt hat, war es sein Ziel, autark leben zu können. Er wollte möglichst unabhängig von der sogenannten BRD sein, von dem verhassten Staat, der angeblich nicht existiert. Und deswegen hat er sich da möglichst zurückgezogen, eben mit den Reichsbürgern, die ihn umgeben haben. Vielleicht mal noch zur zweiten Frage. Also mir sind keine Personen bekannt, die aus der Reichsbürgerszene so richtig den Ausstieg geschafft haben. Und ehrlich gesagt stelle ich mir das auch sehr schwer vor. Also weil die Reichsbürgerideologie ist schon sehr allumfassend und nimmt einen sehr ein und nimmt einen sehr auch in Anspruch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Leute, aber dann wirklich nur mit einem sehr harten Ausstieg, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es Leute schaffen, die Szene wieder gut zu verlassen. Aber es wäre natürlich wünschenswert, ganz klar.
Ja, es ist ja generell so und einer der Gründe für den Podcast auch, dass Verschwörungsbewegungen so funktionieren, umso mehr man reingibt und umso länger man da drin ist, umso mehr man sein Weltbild entsprechend aufbaut und auch immer Schuld externalisiert. Es sind ja immer andere Schuld an Krisen, auch du hast eine Ehe, Arbeit, es sind immer andere Schuld. Das wird natürlich dann immer schwieriger, das auch wieder rückgängig zu machen. Ja, man hat sehr viel Zeit investiert, man hat seinen Ruf investiert, man hat sich vielleicht dort ein soziales Netz aufgebaut, dafür die anderen aufgegeben. Und ich kann das also leider bestätigen. Es gibt zwar immer wieder Leute, die da rausfinden, aber es wird umso schwerer, umso länger. man da drin steckt, ja auch umso älter man teilweise ist. Und trotzdem wollen wir natürlich niemanden aufgeben, aber dass es problematisch ist, wenn jemand hinter sich schon alle Brücken abgebrochen hat, die wieder aufzubauen, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Anastasia vielleicht noch ganz kurz, vielleicht wäre die sogar mal ein Thema für eine eigene Folge, weil das natürlich so eine naturreligiöse Bewegung ist. Das ist eine Mythologie um eine, ja, um praktisch um ein Waldmädchen, ein Waldgeist im russischen Milieu. Und da spielt tatsächlich auch zum Beispiel Bildungsfeindlichkeit eine ganz große Rolle. Aber ich möchte gar nicht, dass wir hier jetzt sozusagen das denken, Leute immer, ah ja, Russland ist ganz arg spannend, wir wollen noch in Baden-Württemberg bleiben. Wir haben ja hier eine starke antisemitisch-rechtsextreme Bewegung, die du gut kennst, die mir große Sorgen macht und die Bezüge hat bis über die NS-Zeit hinaus, bis in ja Kaiserreich, Weimarer Republik, die Ludendorff-Bewegung. Und vielleicht erstmal für die Hörerinnen und Hörer, manche werden den Namen Ludendorff schon mal gehört haben und ich kann schon so viel verraten, es geht nicht nur um einen, ganz im Gegenteil.
Genau, es geht erstmal um Mathilde Ludendorff. Mathilde Ludendorff ist 1877 geboren und sie war eine zentrale, ja, Theoretikerin, kann man sagen, der völkischen Bewegung in der Weimarer Republik. Und Mathilde Ludendorff war verheiratet mit Erich Ludendorff. Und ich denke, Erich Ludendorff dürften die meisten kennen. Erich Ludendorff war Weltkriegsgeneral und Mathilde und Erich Ludendorff haben gemeinsam das sogenannte Haus Ludendorff gebildet. Das heißt, sie haben im Laufe der Jahre gemeinsame Vorträge gehalten. Sie haben gemeinsame Publikationen veröffentlicht. Sie hatten auch von der völkischen Bewegung einen engen Draht zur nationalsozialistischen Bewegung. Und die Mathilde Ludendorff, die hat mit ihrem Ehemann die sogenannte deutsche Gotterkenntnis begründet. Die deutsche Gotterkenntnis ist im Kern eine antisemitische und eine rassistische Ideologie, die zwischen sogenannten Licht- und Schatten- oder auch Schachtrassen unterscheidet. Und es geht jeweils bei den sogenannten Rassen um die Nähe zur Gotterkenntnis, um die Fähigkeit zum Gotterleben. Und Mathilde Ludendorff behauptete damals in ihren Schriften, dass die Lichtrassen, und damit meinte sie vor allem Arier beziehungsweise das deutsche Volk, dass sie eher die Fähigkeit zum Gotterleben hätten und die Schatten oder auch Schachtrassen, die hätten keine Fähigkeit oder eine geringere Fähigkeit zur Gotterkenntnis. Und damit meinte sie vor allem das jüdische Volk. Das heißt, sie hat in ihrer Ideologie einen ganz klaren Antisemitismus verbreitet und auch einen ganz klaren Rassismus. Es war im Prinzip eine Rassenlehre des 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Alles hat sich im Laufe der 1920er Jahre abgespielt und dieser Bund für Gotterkenntnis, den sie gegründet hat, der spielte im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eine zentrale Rolle für sie und für ihren Mann. Und der Bund für Gotterkenntnis, der hatte damals auch eine große Anhänger- und Anhängerinnenschaft. Also es gab tausende Menschen, die diesem Bund angehörten, mit dem Bund sympathisierten.
Es ist ja auch tatsächlich so, Hörerinnen und Hörer werden das wissen aus der Folge zum Beispiel über Antisemitismus und Bildung oder auch ganz am Anfang, warum immer Israel, warum das Judentum. Das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung und deswegen ist in der Vorstellungswelt von Verschwörungsgläubigen sind die Juden fast immer die Superverschwörer, die einzelnen Überlebenden oder Überlegenen, in dem Fall ja wirklich rassistische Grundlage. Aber man muss eben bei diesem Bund eben auch sagen, dass auch die Kirchen beispielsweise komplett abgelehnt werden. Also auch die Kirchen gelten als Teil der jüdischen Verschwörung. Das wissen heute viele Leute nicht mehr so, dass das im völkischen Antisemitismus ein häufiges Motiv gewesen ist. Ist das heute noch so oder haben sich diese Leute da angepasst?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt. Also das Antichristliche des Bundes für Gotterkenntnis spielte damals eine große Rolle. Man behauptet, dass Jesuiten, dass Christen die Kampfscharen Judas seien. Das war eine bekannte Formulierung von Mathilde und Erich Ludendorff. Und diese antichristliche Haltung, die findet man bis heute im Bund für Gotterkenntnis. Also man lehnt ganz offen das Christentum ab und macht daraus auch gar keinen Hehl. Das ist ein wichtiges Element im Bund für Gotterkenntnis bis heute.
Ganz wichtig also, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, es geht beim Antisemitismus immer um einen Dualismus. Die Welt wird eingeteilt in Gut und Böse. Ja, hier haben wir es auch gehört. Und es beginnt immer bei Juden, hört aber nie bei ihnen auf. Also die Nazis haben die Roma und Sinti verfolgt, die überwiegend Christen waren, oder zum Beispiel auch die Bahai verboten 1937, also eine eigenständige Religionsgemeinschaft. Und wir haben das tatsächlich eben immer wieder, dass es auch antichristliche oder antimuslimische Elemente da hat. Auch ein ehemaliger Landtagsabgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg hat zum Beispiel geschrieben, er könne keiner Kirche angehören, weil alle christlichen Kirchen verjudet seien, in Anführungszeichen. Und hier haben wir sozusagen eine Form, die von vornherein sagt, das ist so, dass sie das Christentum praktisch Teil dieser jüdischen Weltverschwörung ist. Wir haben in Langenau einen Fall, wo eine evangelische Kirchengemeinde durch Antisemitismus belagert worden ist. Trotzdem fragen sich natürlich viele Menschen, aber das ist doch jetzt schon, das war ja sogar schon vor der NS-Herrschaft. Wie schaffen es diese Leute, immer noch Anhängerschaft bei sich zu behalten und dann auch noch ausgerechnet in Baden-Württemberg?
Ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass der Bund für Gotterkenntnis mit dem Ende des Nationalsozialismus erst einmal verboten wurde, wurde aber relativ schnell wieder gegründet. Wurde dann ein paar Jahrzehnte später verboten, dann wurde das Verbot aufgehoben und im Endeffekt besteht dieser antisemitische Bund bis heute. Und er hat bis heute auch ein bundesweites Netzwerk mit Vereinen, mit Verlagen, mit Immobilien. Und eine Immobilie, und deswegen beschäftige ich mich mit meinen beiden Kollegen Jens Hitterek und Harald Ziegern, im Lokaljournalismus mit dem Bund für Gotterkenntnis, weil eine Immobilie in Kirchberg an der Jagst im Teilort Herbolzhausen ist. Das ist im Landkreis Schwäbisch Hall. Und dieses Haus besitzt der Bund für Gotterkenntnis bereits seit Anfang der 70er Jahre, das heißt schon jetzt über 50 Jahre. Und seitdem finden dort Treffen der Völkischen statt. Und nicht nur der Völkischen. Wir haben gerade in den letzten Jahren feststellen können, dass auch immer wieder ganz offen neonazistische Gruppierungen das Haus nutzen und entsprechende Veranstaltungen durchführen. Ich kann vielleicht auch noch mal ein paar Sachen zu dem Haus erzählen, damit man sich das besser vorstellen kann. Das ist ein altes Bauernhaus, ein altes Fachwerkhaus und das steht mitten in Herbolzhausen. Herbolzhausen ist nicht allzu groß, also Herbolzhausen besteht aus 3-4 Bauernhöfen und eben mittendrin dieses alte Bauernhaus. Und ja, man ist recht unbeobachtet, zumindest war man lange recht unbeobachtet, konnte dort im Haus, auf dem Grundstück um das Haus Veranstaltungen durchführen. Und diese Veranstaltungen, die hatten auch oder haben auch einen ganz unterschiedlichen Charakter. Also das können Treffen des Bundes für Gotterkenntnis sein. Das sind dann ja wie so Familien- oder Sippentreffen. Das sind dann auch wirklich die Kleinsten mit dabei. Und die haben entsprechend dann auch Tracht an, auch die Kinder. Und es wird gemeinsam musiziert. Und es wird aber auch die Ideologie von Mathilde Ludendorff vermittelt. Das heißt, bei allem, auch wenn es dann Sonnenwendfeier oder das Erntedankfest ist, spielt die Ideologie, die antisemitische und die rassistische Ideologie von Mathilde Ludendorff eine Rolle. Sie ist Teil des Programms. Und deswegen ist das so hochproblematisch, weil diese Ideologie eben auch schon den Kindern eingetrichtert wird. Auch sie werden schon damit konfrontiert.
Da haben wir also tatsächlich eine Traditionsbildung und einfach auch nochmal zur Erklärung, die rechtliche Problematik ist, dass sie sich bezeichnen als Weltanschauungsgemeinschaft. Das heißt, das ist tatsächlich verfassungsrechtlich mit Religionsgemeinschaften gleichgestellt und sehr, sehr schwer, das einfach zu verbieten. Ja, das ist trotzdem, denke ich, müsste man da eigentlich immer wieder ran, weil da ist ja auch keinerlei inhaltliche Entwicklung, sondern es geht darum, den Hass Generation zu Generation weiterzugeben. Hast du einen Einblick, wie sich dann die Strukturen nach dem Tod von allen, von Mathilde Ludendorff, ist es dann ein Gremium, das ihr nachfolgt? Ist das ein Netzwerk? Wie hat sich diese Gemeinschaft oder wie wird sie angeführt?
Also es gibt im Prinzip einen ganz normalen Vereinsvorstand, also der Bund für Gotterkenntnis ist ein Verein und die kommen aus verschiedenen Ecken von Deutschland. Natürlich hat der Bund für Gotterkenntnis einen Schwerpunkt in Süddeutschland, Baden-Württemberg, aber auch Bayern, weil das Haus Ludendorff, Erich und Mathilde Ludendorff, in Tutzing am Starnberger See gelebt haben. Und dort steht auch bis heute die Villa Ludendorff und wird auch bis heute bewohnt. Genau, und entsprechend agiert der Vorstand, ist gut vernetzt, auch mit anderen völkischen rechtsextremen Gruppierungen. Wir können immer wieder beobachten, dass gerade auch Köpfe von anderen Gruppierungen in Herbolzhausen sind, an entsprechenden Veranstaltungen teilnehmen. Und ich finde, je länger wir an der Recherche dran sind, wir machen das jetzt seit mehreren Jahren, desto klarer werden uns diese Netzwerke. Ich finde es immer wieder erschreckend zu sehen, wie gut die Leute vernetzt sind, wie kurz die Wege zwischen einzelnen Gruppierungen sind. Und ich meine, der Bund für Gotterkenntnis in seiner Außendarstellung betont immer wieder, dass er mit dem Nationalsozialismus gar nichts zu tun hat. Aber dann kann man beobachten, dass ganz offene Neonazi-Gruppierungen wie die jungen Nationalisten zum Beispiel das Haus nutzen dürfen. Wo ich mich dann auch frage, das ist halt einfach, genau, das stimmt einfach nicht, was sie behaupten. Also wenn man nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben will, dann lässt man solche offenen Neonazis nicht ins Haus. Und deswegen, ja, sind wir nach wie vor sehr motiviert, da dran zu bleiben und zu beobachten, wer geht da ein und aus.
Sehr gut. Also finde ich ganz arg wichtig, Aufklärung ganz arg wichtig. Ich fürchte tatsächlich eine Tradition, mit der wir noch länger zu kämpfen haben werden. Ich hoffe, dass wir da auch rechtlich weiterkommen. Du hast auch erwähnt, es steckt Geld drin, Verlage, Immobilien. Ja, da kommen ja quasi Schenkungen, Spenden hinzu. Weiß man da etwas? Geben die sowas wie einen Zehnten oder kann man sich Ränge kaufen? Wie funktionieren die Finanzflüsse in dieser Gruppierung?
Es gibt im Ludendorff-Netzwerk ein Magazin, das erscheint einmal monatlich und da wurde auch gelegentlich mal erwähnt, wie das mit Mitgliedsbeiträgen ist. Das heißt, Vereinsmitglieder müssen zahlen. Das ist ganz klar. Was aber wirklich auch noch hinzukommt, und das hattest du ja erwähnt, sind Schenkungen, beziehungsweise in diesem Fall sind das eben auch, und davon gehen wir aus, sind eben auch Erben, die einfach ganz klar sagen, okay, wir geben ein Teil des Erbes oder das komplette Erbe an den Bund für Gotterkenntnis, damit er sich weiter ausbauen kann. Davon müssen wir auf jeden Fall ausgehen.
Das heißt, wir haben also eine Verknüpfung von neuen Formen, digitalen Formen und sonstigen modernen Formen mit einem sozusagen sehr alten Antisemitismus ich meine, in der Geschichte Ludendorff und Hitler sind teilweise Seite an Seite gewesen. Das heißt, die können dadurch ganz verschiedene Milieus, Jüngere, Ältere und so weiter, vernetzen und radikalisieren.
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt auf jeden Fall, dass es ein radikalisiertes Milieu ist. Was spezifisch bei den Ludendorffern ist, dass man gar nicht so viel Wert auf die Außenwerbung legt. Es geht vor allem um dieses sogenannte Lebensbundprinzip, dass man schaut, dass die eigenen Kinder mit der Ideologie groß werden. Und entsprechend sind eben auch die Kinder immer mit dabei. Das ist für sie ein wichtiges Anliegen. Und man ist weniger darauf aus, dass man jetzt sehr viel in die Öffentlichkeit geht. Also der Bund für Gotterkenntnis ist schon eher ein Verein, der im Verborgenen bleiben will, der lieber seine Ruhe haben will. Und wir versuchen eben mit dem Hohenloher Tagblatt, mit der Lokalzeitung, für die wir schreiben, so ein bisschen einfach klar zu machen, okay, wer trifft sich da und und wie sind eben die Vernetzungen. Ich kann vielleicht mal noch ein Beispiel bringen, um so ein bisschen klar zu machen, was da teilweise, also wer sich da teilweise trifft. Es gab über Neujahr 2022, 2023 gab es ein Winterlager des Sturmvogel. Der Sturmvogel ist eine, ja, ist eine völkische Gruppierung, die vergleichbar ist mit Gruppierungen wie der heimatreuen deutschen Jugend, der sogenannten HDJ, die verboten wurde 2009. Oder auch, wenn man ganz zurückgeht, mit Gruppierungen wie der Hitlerjugend. Und entsprechend tritt der Sturmvogel auch auf. Das heißt, man hat Uniform, man hat ein Abzeichen, ein schwarz-weiß-rotes übrigens, mit dem Sturmvogel drin. Und
können wir kurz erklären, ja, weil da haben wir natürlich Bezüge tatsächlich zum Reichsbürger. Schwarz-Weiß-Rot, was bedeutet das für die Leute? Einige werden es von unseren Hörerinnen und Hörern aus dem Geschichtsunterricht kennen, aber ich glaube, das ist wichtig.
Ja, also die schwarz-weiß-rote Fahne ist die Fahne des Kaiserreichs einerseits, aber eben auch benutzt von Nazi-Deutschland. Und die schwarz-weiß-rote Fahne, die symbolisiert das Antidemokratische, und die schwarz-rot-goldene Fahne symbolisiert das Demokratische. Und ich denke, da wird der Gegensatz deutlich. Schwarz-weiß-rot für das Autokratische, für die Kaiserzeit, für die NS-Zeit, und die schwarz-rot-goldene Fahne steht für die Demokratie. Und deswegen tauchen die Farben auch in unterschiedlichen Kontexten auf. Manchmal eben auf Reichsbürgerdemonstrationen, sehr prominent, wird vielfach benutzt, aber eben auch von der Neonazi-Szene oder eben auch von völkischen Gruppierungen. Als der Sturmvogel sein Winterlager abgehalten hat, ist er eben klar mit Uniform aufgetreten, er ist mit Abzeichen, mit schwarz-weiß-roten Abzeichen aufgetreten, und er hat eben tatsächlich einen Fahnenappell abgehalten. Das heißt, morgens gab es eben erstmal den Morgensport, da ist man ganz früh raus und ist eine Runde joggen gegangen. Es war sehr kalt und teilweise Kinder haben kurze Hose getragen, T-Shirt getragen, mussten erstmal eine Runde ums Haus laufen, und dann hat man den Fahnenappell gemacht. Das heißt, man ist mit Fahnen, mit Fackeln rausgegangen, man hat Instrumente mitgenommen, hat gesungen, und offenbar musste man auch relativ lang stillstehen, und später ist man dann eben wieder in der großen Gruppe zurück ins Haus gegangen. Und also wenn man das so gesehen und erlebt hat, was da abgeht und wie die Leute drauf sind, das finde ich wirklich gruselig. Also das sind Strukturen und das sind Gruppierungen, da wird einem wirklich Angst und Bange, auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen.
Ich kann das bestätigen. Also wir sprechen in der Religionswissenschaft von Zivilreligion, ja, Fahnen, Symbole und so weiter. Also jede politische Entität hat eine Zivilreligion mit Feiertagen, Ritualen und dergleichen. Aber was wir hier eben haben, ist eine völkische Variante. Deswegen, und das will ich auch mal allen sagen, diese völkischen antisemitischen Überzeugungen sind nicht mehr mit Demokratie vereinbar, weil sie eben sagen, der demokratische Staat ist unnatürlich, das ist eine jüdische Verschwörung. Und sie tun letztlich eine Gegenwelt erschaffen, in der zum Beispiel die Kaiserfahne weht und in der man quasi die Existenz eines Gegenstaates proklamiert. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man das schon mit Kindern macht und dann auch noch mit körperlicher Erschöpfung und dann andererseits, dann war es kalt und dann werden sie danach belohnt, das macht emotional etwas. Das ist eine ganz frühe Form der Radikalisierung. Man kann solche Sachen natürlich pädagogisch sinnvoll, positiv bei Pfadfindern oder so etwas erleben, aber die Völkischen wissen genau, was sie tun, wie man junge Menschen dort abholt. Ich sehe also schon auch an deinem Blick, dass du dir wirklich Sorgen machst, dass das wirklich Gruppierungen sind, von denen wir auch in Zukunft Gefahren, Gewalt zu erwarten haben, oder bin ich da als Antisemitismusbeauftragter zu besorgt?
Also es ist eben schon ein äußerst radikales Milieu, mit dem wir es da zu tun haben. Also die Völkischen, die sind schon brandgefährlich. Und ich kann vielleicht mal noch ein Beispiel bringen. Wir hatten zum Beispiel auch Köpfe der Artgemeinschaft in Herbolzhausen. Und die Artgemeinschaft, die wurde im September 2023 durch das Bundesinnenministerium verboten. Das war auch eine sehr radikale völkische Gruppierung bis hin zu neonazistischer Gruppierung. Und auch da muss man sagen, die haben einen sehr starken Antisemitismus, einen sehr starken Rassismus, den sie sich auch ganz offen auf die Fahnen geschrieben haben. Und in dem Fall kann man wirklich froh sein, dass die Gruppierung verboten wurde. Es gab auch eine Hausdurchsuchung damals, gar nicht so weit weg von Herbolzhausen, nämlich in Kupferzell im Hohenlohe-Kreis, im Nachbarlandkreis. Und da wurde gegen ein Vorstandsmitglied vorgegangen, der Artgemeinschaft. Und ich finde, da muss man sich immer wieder klar machen, dass das ist nichts, was weit weg von uns ist, sondern das spielt sich teilweise mehr oder weniger in der Nachbarschaft ab. Und da nutzen die Völkischen und die Rechtsextremen gerade auch den ländlichen Raum als Rückzugsort. Dort können sie einfach weitestgehend unbeobachtet, soweit es eben für sie möglich ist, unbeobachtet agieren. Und da ist, finde ich, der Fall Herbolzhausen einfach total eindrücklich. Kleiner Ort und die sind einfach dort sehr aktiv.
Ich bin jetzt ja selber der Auffassung, dass wir eigentlich gerade über gegenüber Kindern und Jugendlichen nochmal eine besondere Schutzpflicht haben als Staat. Also es ist schlimm genug, wenn sich Erwachsene radikalisieren, aber wenn es über Generationen hinweg an Kinder weitergegeben wird, jetzt aus eurer sehr praktischen Sicht, ist der Staat hier da nicht wehrhaft genug, um solche Bewegungen zu rechtzeitig zu verbieten? Oder ist es sogar so, dass man sagt, na ja, man hat sie lieber sozusagen im Blick und weiß, wo sie sich treffen, anstatt alles zu verbieten und dann lebt sie im Untergrund weiter? Wie ist da eure wirklich ja sehr praktische Erfahrung?
Also ich würde sagen, natürlich können Verbote nicht die Lösung für alles sein, aber gerade bei radikal völkischen Gruppierungen, wie jetzt zum Beispiel Artgemeinschaft, muss ich schon ganz klar sagen, da braucht's Verbote, das geht gar nicht anders. Und ich meine, die Artgemeinschaft, die gab's jahrzehntelang und aus meiner Sicht wurde die viel zu spät verboten. Also dort hat der Staat viel zu lange mit gewartet. Und ich meine, gerade an diesem Fall kann man ja auch beobachten, da sind Leute in der Gruppierung gewesen. Wenn ich zum Beispiel an Stefan Ernst denke, der auf einer Mitgliederliste der Artgemeinschaft stand, Stefan Ernst, der Walter Lübcke, den Kasseler Regierungspräsidenten, erschossen hat. Auch Leute des NSU, von dem NSU-Kerntrio, haben an einer Veranstaltung in einer Artgemeinschaft-Immobilie teilgenommen. Und das ist ja kein Zufall. Und deswegen finde ich, da muss der Staat handeln und da braucht es eben auch ein hartes Durchgreifen. Also da gibt es für die wehrhafte Demokratie keine andere Möglichkeit.
Vielen Dank. Ja, das ist auch für viele Hörerinnen und Hörer zum Beispiel etwas. Antisemitismus ist nicht verboten. Also antisemitische Überzeugung. Das heißt, wir müssen immer gucken, was ansonsten für Straftaten vorliegen und das schmerzt manchmal schon sehr, weil wir haben es hier mit professionellen Strukturen zu tun, die Antisemitismus, Rassismus, sicherlich auch ein überholtes Frauenbild von Generation zu Generation weitergeben. Aufklärung hat sicher eine Wirkung, auch dieser Podcast wird von Leuten gehört werden, die betroffen sind oder Leute kennen, die betroffen sind. Das wissen wir inzwischen, dass wir damit auch Leute erreichen. Aber wenn jemand tief drinnen steckt, dann verliert man ja auch sein ganzes soziales Umfeld, wenn man da rausgeht. Gab es bei diesem Bund der Gotteserkenntnis, gab es da schon prominente Aussteiger oder werden die dann auch unter Druck gesetzt beziehungsweise bleiben unterm Radar?
Ich glaube, es ist total schwierig, aus solchen Strukturen rauszukommen. Und also mir sind jetzt auch in diesem Fall eigentlich keine Personen bekannt, die den Ausstieg aus dem Bund für Gotteserkenntnis geschafft haben. Aber es gibt schon durchaus Einzelpersonen, die aus den völkischen Strukturen rausgekommen sind, die auch dann teilweise berichtet haben. Aber das bedeutet natürlich, dass man wirklich den kompletten Cut machen muss. Das heißt, man muss sich auch, gerade wenn die Eltern in der völkischen Szene aktiv sind, man muss sich komplett von den Eltern, von den Geschwistern trennen. Man muss den Ort verlassen, muss in eine andere Region ziehen. Da gehört schon was dazu. Und das kommt einfach sehr selten vor.
Deswegen haben wir Aussteigerprogramme, weil ich denke auch, das kann man alleine oft kaum schaffen. Und gerade nicht, wenn eine ganze Familie betroffen ist. Also das zeigt einfach, wie wichtig eure Arbeit ist. Großartig, ergänzend zu den staatlichen Strukturen, aber auch kritisch zu den staatlichen Strukturen, wo nicht ausreichend hingeschaut wird und dergleichen. Und du wirst nicht durch eine Weltverschwörung oder ihr werdet nicht durch eine Weltverschwörung finanziert, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, der beste Weg, euch zu unterstützen, ist Bücher zu kaufen, sich kundig zu machen. Gibt es sonst eine Möglichkeit, wie Leute deine Arbeit unterstützen können?
Also ich kann nur empfehlen, Lokaljournalismus zu unterstützen. Ich meine, wir leben ja wirklich in einer Zeit der Krise des Lokaljournalismus. Und ich meine, wenn man sich das mal überlegt, das Hohenloher Tagblatt hat eine Auflage von circa 10.000. Das ist eine kleine Zeitung. Und natürlich die Recherche, die wir machen in Herbolzhausen, da hängt auch viel Freizeit natürlich drin. Das würde sonst gar nicht gehen. Und natürlich haben wir einfach gemerkt, okay, wir müssen da dranbleiben. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir auch Rückmeldungen bekommen auf unsere Recherchen, weil da einfach wirklich viel Zeit drin steckt. Deswegen, genau, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf jeden Fall gerne Lokalzeitungen unterstützen, Lokalzeitungen abonnieren. Das ist total hilfreich.
Großartig. Dem schließe ich mich völlig an. Übrigens auch selber der Letzte in der Familie, der jeden Morgen die Tageszeitung liest. Ich finde es einfach ganz entscheidend, weil ein Journalismus, der einmal weggestorben ist, ein lokaler Journalismus, der kommt nicht wieder. Und ich denke, alle Hörerinnen und Hörer haben doch jetzt gemerkt, wie konkret das auch manchmal ist und dass es eben nicht irgendwo anders stattfindet, sondern auch konkret bei uns. Ich will dir und auch den Beteiligten, auch der Redaktion dann übrigens der Lokalen, herzlich für die Arbeit danken, die ihr leistet. Das werden viele Menschen zum ersten Mal davon hören. Viele werden sich aber vorher schon damit auch befasst haben. Und ich denke einfach, das zeigt, dass wir neben aller Repression auch Aufklärung brauchen und die ermöglicht dann zum Beispiel auch Prävention, Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel, die dann mit Kindern zu tun haben und die dann sich informieren können, was ist das eigentlich gerade mit dem Kind, warum musste es sich so anziehen oder was sind das für eine Ideologie, da bin ich gerade heute auch wieder um Rat gefragt worden. Ich möchte aber gerne dir das letzte Wort geben für den Podcast, für diese Folge jetzt aus deiner jahrelangen Arbeit. Die Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen hören dir jetzt einfach mit dem zu, was dir am Herzen liegt.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich meine, wir leben wirklich in einer schwierigen Zeit und ich finde, wir haben total viele Baustellen. Und ich sehe so ein bisschen meine Aufgabe darin und ich denke, da spreche ich auch für meine Kollegen, ja, sich um die Baustellen zu kümmern, an den Baustellen dran zu bleiben, damit es dann vielleicht mal irgendwann keine Baustellen mehr sind. Das ist ein harter Weg und das ist viel Arbeit, aber wir versuchen eben unseren Teil dazu beizutragen. Und deswegen bin ich total froh, dass es sichtbar gemacht wird und dass die Arbeit auch gesehen wird.
Danke für eure Arbeit. Gut, dass es euch gibt.
Vielen Dank.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.